ARD Sounds.
Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Alle Folgen jederzeit nachzuhören in der ARD Sounds App. Mein Name ist Malte Pieper. Ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt schon seit Wochen ist ja eines der Schwerpunktthemen bei uns. Im Moment stellen wir euch fast täglich im Deep Talk die Spitzenkandidaten der wichtigsten Parteien vor. Und 14 Tage ist es jetzt schon her, dass Julia Kastein an dieser Stelle unter anderem mit Professor Oliver Lemke diskutiert hat, ob in Magdeburg überhaupt ein Weg an einer Minderheitsregierung nach dem 6. September vorbeiführen könnte. Ganz anders in Mecklenburg-Vorpommern, die wählen ja zwei Wochen nach Sachsen-Anhalt, und glaubt man den letzten Erhebungen von Infratest-DiMAP, dann braucht man sich in MV keine Gedanken über eine Minderheitsregierung zu machen. Im Nordosten hält demnach eine Mehrheit der Wähler sogar eine Mitte-Links-Regierung unter Manuela Schwesig für denkbar. Was da so anders läuft als in Sachsen-Anhalt, darüber will ich heute mit Stefan Luthmann vom NDR in Schwerin reden. Stefan, du betreust nicht nur die Landespolitik Mecklenburg-Vorpommerns, sondern gehörst auch zum Team eures Politik-Podcasts MV im Fokus. Hallo nach Schwerin.
Hallo, Grüße zurück.
Stefan, was macht Manuela Schwesig so anders als Sven Schulze, wenn sie so populär ist?
Ja, ich würde sagen, da muss man auf die Ausgangslage gucken. Da gibt es schon große Unterschiede. Manuela Schwesig, die ist ja seit 9 Jahren Ministerpräsidentin hier in Mecklenburg-Vorpommern. Die hat einen Amtsbonus, der bringt sie nach vorn, der zahlt sich aus. Schwesig ist die beliebteste und auch bekannteste Politikerin in Mecklenburg-Vorpommern. Sie fährt ziemlich hohe Zufriedenheitswerte ein. Das hat unsere neueste Umfrage auch gezeigt von Infratest-DiMAP. 53% sind mit ihr zufrieden. 49% würden Manuela Schwesig sich wählen, wenn der oder die Ministerpräsidentin direkt gewählt werden könnten. Und auch die Zufriedenheitswerte mit ihrer Landesregierung, die sind ziemlich hoch, anders als in Sachsen-Anhalt. Der Frust hier, würde ich sagen, der ist kleiner, kann man sagen. Und Schwesig, die hat den Abstand zur AfD in den vergangenen Wochen auch deutlich verkürzt. Der lag ja vor einigen Monaten mal bei fast 20%. Dieser Abstand, der ist jetzt auf 7 Prozentpunkte geschmolzen. Also Schwesig kann Wahlkampf, das hat sie in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt. Und sie ist auch, das muss man sagen, eine professionelle Wahlkämpferin, die da nichts dem Zufall überlässt. Also da wird auf Kleinigkeiten geachtet. Da untersagt zum Beispiel mal ihre Sprecherin bei Pressegesprächen das Fotografieren, weil das Setting in dem Moment gerade nicht stimmt. Also das ist auch schon passiert. Also da wird auf echt kleinste Details geachtet. Und gestern, da ist die Wahlkampagne der SPD vorgestellt worden, und kein Wunder, im Mittelpunkt natürlich Manuela Schwesig. Der Slogan Entscheidung für MV heißt der, und der hat so zwei Seiten, würde ich sagen. Einmal, dass Manuela Schwesig sagt, dass sie sich ganz klar für das Land entschieden hat, dass sie im Land bleibt. Bundespolitische Ambitionen, die ihr ja auch immer mal wieder nachgesagt werden, die gibt es da nicht. Und dann halt auch diese zweite Seite dieses Slogans, ja, eine Richtungswahl für Mecklenburg-Vorpommern soll der ausdrücken. Nach dem Motto, entweder bleibe ich Ministerpräsidentin oder die anderen kommen ran, und die anderen wären dann halt die von der AfD. Ja, und wenn wir das vielleicht auch nochmal kurz, wenn wir da auch nochmal kurz blicken auf diese bundespolitische Dimension, da habe ich schon den Eindruck, dass Manuela Schwesig anders als Sven Schulze da doch ein bisschen mehr Format hat. Sie hat ihre Dellen durch ihre russlandfreundliche Politik, das hat sie alles auswetzen können. Da steht sie jetzt wieder auch bundespolitisch im Fokus, ist gefragte Gesprächspartnerin. Sie war ja lange Zeit wegen ihrer russlandfreundlichen Politik mit dieser Klimaschutzstiftung, die es ja gab, in der Kritik. Aber ich denke, das hat sie jetzt in den vergangenen Jahren doch hinter sich lassen können.
Jetzt hast du uns eine ganze Menge hier auf den Schreibtisch geworfen.
Lass uns das es gibt noch viel mehr zu erzählen. Ja.
Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Lass uns das mal abschichten. Aber hören wir mal zuerst Manuela Schwesig in ihrer Bewerbungsrede vom Landesparteitag der SPD Mitte Juni. Dazu muss man eines wissen. Ich kann mich noch an ihre Zeit als Familienministerin in Berlin erinnern. Damals war ich Korrespondent in Berlin. Und wenn Manuela Schwesig zum Interview oder zum, wir nennen das immer O-Ton abgeben, also wenn sie quasi ein kurzes Statement abgegeben hat, was man dann in Berichten verwenden konnte, dann war das mit ihr immer sehr entspannt. Also man konnte mit ihr Witze machen, man konnte mit ihr Spaß haben, man konnte mit ihr sehr flapsig reden. Aber in dem Moment, wo das Rotlicht der Kamera anging, machte sie den Rücken gerade. Und ich will nicht sagen, dann klang das so, wie ich mir das ZK früher vorgestellt habe. Aber dann hörte ich nur noch Phrasen, die sehr, sehr glatt vorgetragen wurden. Ist es heute immer noch so? Das heißt, wenn man sie so im Gespräch trifft, ist sie ich will nicht sagen umgänglich, aber da ist sie ein Mensch wie du und ich. Und sobald ihr mit dem Mikrofon kommt, ist sie die Ministerpräsidentin, die ihre Botschaft loslässt?
Ja, da kann ich dir nicht widersprechen. Genau so ist es. Also es gibt da die zwei Seiten. Die eine Seite vor dem O-Ton und die Seite dann beim O-Ton. Und da hat sie, ja, die einen sagen eine Begabung, die anderen sagen, ja, das ist eher langweilig. Aber da ist sie schon so, dass sie zur Botschaft, dass sie diese Botschaft vermittelt, ihre Botschaft vermittelt und da gibt es dann auch kein Abrücken. Da wird dann gerne mal auf eine wiederholte oder auf eine andere Frage das gleich nochmal gesagt, vielleicht etwas variiert, aber die Botschaft, die sie rüberbringen will, die ist immer wieder klar und die wirkt dann tatsächlich auch oft auswendig gelernt. Das sind dann so Textbausteine, hat man den Eindruck, die dann kommen. Aber das hat natürlich auch den Vorteil, dass sie da klar in der Aussage ist.
Hören wir mal Ihre Rede beim Landesparteitag, denn da war es für meine Begriffe ein bisschen anders. Wenn man genau hingeschaut hat, hatte sie sich an einer Stelle in der Rede, als es um sie selbst, um ihre eigene Herkunft geht, vielleicht hat man sogar etwas feuchte Augen gesehen, aber hören wir mal.
Und ich habe es nicht vergessen, wie mein Vater nach Hause kam und arbeitslos war, wie die Angst in der Familie groß wurde. Und wir Kinder sind damit groß geworden. Darauf können die Menschen sich verlassen. Ich werde das nicht vergessen und meine ganze Kraft mit der SPD-MV und allen Demokraten, die mit am Strang ziehen, dafür einsetzen, dass dieses Land, dass die Menschen hier, die Unternehmen auch weiter eine gute wirtschaftliche Perspektive haben. Wir sind da, wenn es schwierig ist und wir helfen, dass es besser wird. Das ist SPD-MV, das ist Manuela Schwesig als Ministerpräsidentin.
Stefan, ist das genau der Kern auch Ihres Erfolges, dass sie in der Hinsicht authentisch ist, dass sie sagen kann, ich komme genauso wie ihr, habe ich sehr schwere Zeiten hinter mir?
Ja, es beschreibt sicherlich einen wesentlichen Teil ihres Erfolges, auch diese Emotionalität, die dann immer wieder durchscheint. Obwohl, man muss sagen, diese Geschichte von ihrem Vater, die wiederholt sie, seit sie politisch aktiv ist in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist ja schon seit einiger Zeit. Sie war ja vor ihrer Zeit als Ministerpräsidentin, du hast es gesagt, Ministerin in Berlin. Sie war vorher hier in der Kommunalpolitik aktiv. Also diese Erzählung von ihrem Vater, die haben wir schon sehr, sehr oft gehört. Und da gibt's bei einigen Leuten auch schon so ein bisschen die Reaktion, oh, leg mal eine neue Platte auf. Auch wenn sie andere Dinge erzählt, zum Beispiel die Sachen über die kostenlose Kita. Das wirkt dann etwas, ich sag's mal, etwas flapsig abgenudelt. Aber ihr gelingt es dann immer wieder doch, mit diesen Erzählungen die Menschen anzusprechen, zu sagen, ich bin eine von euch, ich weiß, wie es euch geht. Ich kann das alles gut nachempfinden, weil ich es auch selbst erlebt habe.
Dann lass uns doch, wenn du es ansprichst, genau auf die Inhalte gehen. Was sind denn im Grunde genommen Ihre drei Kernbotschaften, mit denen Sie die Menschen ganz offensichtlicher überzeugen können?
Also inhaltlich sind das die Kernbotschaften, die jetzt auch wieder bei der Kampagne nach oben gezogen wurden. Arbeit, Familie und Zusammenhalt, das sind die drei wichtigen Themen, mit denen die SPD hier im Land punkten will. Sie hat diese Kampagne da gestern vorgestellt und inhaltlich muss man einfach sagen, hat die SPD, hat auch Manuela Schwesig eine Art Alleinstellungsmerkmal, weil sie auch jetzt im Wahlkampf immer wieder mit dem Punkt kostenlose Kita kommen kann. Also diese kostenlose Kita, die wird immer wieder ins Schaufenster gestellt als der große sozialpolitische Erfolg, als diese Errungenschaft für Familien, die das Leben erleichtert, die halt auch finanzielle Erleichterung bringen. Das ist der große Punkt, den die SPD hier nach vorne schiebt. Und sie versucht sich natürlich auch gleichzeitig als eine Partei darzustellen, der es gelingt, trotz aller Schwierigkeiten, auch trotz aller Krisen, die Wirtschaft hier im Land zusammenzuhalten, auch nach vorne zu bringen. Da muss man sagen, hat die SPD auch ein bisschen was vorzuweisen, wenn man zum Beispiel blickt auf die Veränderungen in der maritimen Industrie. Die Werften hier im Land sind ja, also die zivilen Werften sind ja pleite gegangen. Da gab es massive Umbrüche. Und da ist dann, ich sag mal so, der Bund eingesprungen. Auch Rüstungsunternehmen sind eingesprungen. Also in Rostock-Warnemünde ist ein großer Marinestandort entstanden. Eine Wartungswerft, wenn man so will. Wismar ist TKMS eingestiegen, der große Rüstungskonzern. Und auch in Wolgast soll es da weitergehen, obwohl da jetzt ja die eine große Marineauftrag weggefallen ist. Da kann die SPD, muss man sagen, schon ein bisschen was vorweisen, auch wenn andere Strukturdaten eher nach unten gehen.
Aber dann erklär mir doch folgendes Paradoxon für meine Begriffe. Ihr habt ja in der Umfrage von Infratest DIMAP auch die Parteikompetenzen abfragen lassen. Und da führt überall die AfD vor der SPD. Schule, Bildung führt die AfD mit 6 Punkten. Selbst angemessene Löhne führt die AfD mit 5 Punkten. Soziale Gerechtigkeit, 6 Punkte mehr bei der AfD. Interessen der Ostdeutschen vertreten, 31-17, also 14 Punkte mehr für die AfD. Wo kommt dann dieser Aufschwung der SPD her?
Das ist, auch wenn es sich jetzt sehr einfach anhört, das ist Manuela Schwesig. Denn ich könnte jetzt die Zufriedenheitswerte, die ich vorhin schon mal genannt habe, dagegen stellen. Also auch die Tatsache, dass sie im Vergleich zu ihrem Herausforderer, das ist ja live Erik Holm von der AfD, dass sie da deutlich besser abschneidet. Also das zeigt, dass Schwesig auch die SPD nach vorne ziehen kann mit ihrer ganzen Beliebtheit, mit ihrer Art und Weise, wie sie Wahlkampf macht. Und das weiß auch die SPD. Und deshalb ist es in der Partei halt auch so, so harmonisch. Also die Partei steht geschlossen hinter Manuela Schwesig. Da gibt es kein Für und Wider. Die Partei weiß, dass sie nur mit Manuela Schwesig gewinnen kann.
Dann gehen wir doch direkt zu ihrem Herausforderer, Live-Erik Holm. Hast du angesprochen. Jetzt ist Live-Erik Holm, ja, eine gewisse Art ein Kollege von uns. Der hat jahrelang die erfolgreiche Morningshow bei Antenne MV moderiert, bevor er dann die Seiten gewechselt hat, in die Politik gegangen ist. Seitdem im Bundestag sitzt und der immer mal so ein bisschen wie eine Art das freundliche, smarte Gesicht der AfD auftritt und sich auch so verkauft. Hören wir ihn doch einfach mal ganz kurz, das ist ein O-Ton, nachdem ihr eure Umfrage rausgebracht habt und dann wieder die Frage gestellt wurde, sollte man die AfD ausgrenzen oder nicht?
Wir erleben das ja kommunal, dass es eine schon ordentliche Zusammenarbeit gibt, dass man einfach normal miteinander umgeht und das wollen ja auch die Bürger, wie die Zahlen ganz deutlich zeigen. Und wenn schon die Hälfte der Bürger sagt, ja, wir wollen eine AfD-Regierung, dann kann ich nur sagen, ja bitte, dann wählt die AfD, macht sie stark, damit es eine solche Regierung gibt. Brandmauern gehören sich nicht in der Politik. Die Demokratie muss so sein, dass man miteinander spricht, miteinander um die besten Lösungen ringt und dann zum guten Ergebnis kommt.
Jetzt muss man dazu sagen, Live-Erik Holm hat den Wert für seine AfD mal ganz kurz ein bisschen nach oben gerundet und zwar
relativ
deutlich.
Allerdings wollte ich gerade sagen.
aber wenn man ihn so hört, klingt doch smart, klingt doch nett, klingt doch freundlich. Also ist der Mann, hat der viel Kreide gefressen und ist der Wolf im Schafspelz oder ist er wirklich so eine Art AfD-Light?
Also er ist, wenn er die Medienauftritte hat, dann wirkt er tatsächlich wie eine Art Schwiegersohn. Dieses Schwiegersohn-Image, das begleitet ihn ja schon seit Jahren auch in diversen Wahlkämpfen. Aber ich würde tatsächlich nicht von AfD-Light sprechen, auch wenn die Partei hier in Mecklenburg-Vorpommern, anders als bei euch in Sachsen-Anhalt, nicht als rechtsextrem eingestuft wird vom Verfassungsschutz. Aber das muss man sagen, Holm duldet, ja, mehr als duldet, muss man sagen. Er toleriert diese rechtsextremen Kräfte in der Partei. Blicken wir zum Beispiel da mal auf einzelne Personen. Tommy Thormann ist das, Landtagskandidat von der Insel Rügen. Der hat politischen Gegnern bei einer Wahlkampfveranstaltung schon mal damit gedroht, dass bei einer AfD-Regierung, ich zitiere jetzt mal, morgens um 6 die Polizei bei euch vorbeikommt und euch aus den Betten holt. Also das sind schon Art Gestapo-Fantasien. Holm hat auch kein Problem damit, sich mit Tommy Thormann gemeinsam zu zeigen, Wahlkampfveranstaltungen mit ihm zu machen. Er hat auch kein Problem damit, einen ehemaligen NPD-Anhänger, Dario Seifert ist das, Bundestagsabgeordneter, diesen Mann zum Generalsekretär vorzuschlagen. Und Holm, der hat sich auch nicht dagegen gestellt, als sein Bundestagskollege Christoph Grimm ist das, der kommt aus Nordwestmecklenburg, der hat ja rechtsextreme Comics in Grundschulen in seinem Wahlkreis verteilen wollen, rechtsextreme Comics mit teilweise auch Gewaltfantasien. Also da ist Holm auch nicht eingeschritten. Ja, und wenn wir jetzt mal ganz aktuell blicken auf das, was da von der AfD kommt, vom Spitzenkandidaten Enrico Schulz zum Beispiel, der verbreitete nach diesen Flüchtlingsbewegungen in der spanischen Exklave Ceuta ja, mehr oder weniger Panik. Da hat er nämlich gesagt, das ist eine Invasion. Die Menschen dort, die würden alle nach Deutschland kommen. Dabei ist ja klar, die meisten sind wieder zurück. Und Schulz hat da auch so einen Begriff verwendet, der international oder der in der NS-Zeit sehr populär war. Festung Europa, meinte er, die müsse es geben. Und das sind Anklänge oder das sind Töne, die Holm immer unwidersprochen lässt.
Wenn ihr im Land unterwegs seid und mit Wählern der AfD sprecht, ist denen das egal, dass solche Leute da kandidieren?
Ja, das ist denen egal. Also die Frage, ist die AfD rechtsextrem oder nicht oder äußert sich die AfD rechtsextrem oder nicht, das spielt bei Anhängern der AfD immer weniger eine Rolle. Das wirkt bei Anhängern der AfD immer weniger abschreckend. Auch so teilweise Wendungen im Wahlprogramm, da haben wir noch gar nicht drauf geguckt. Im Wahlprogramm der AfD heißt es, die rot-rote Landesregierung ist bestrebt, die deutsche Mehrheitsgesellschaft systematisch durch eine multikulturelle Gesellschaft zu ersetzen. Und das ist, ja, würde ich sagen, ganz klar diese rechtsextreme Verschwörungserzählung von der Umvolkung vom Bevölkerungsaustausch. Das steht da drin in diesem Wahlprogramm der AfD Mecklenburg-Vorpommern. Da wird auch die Forderung aufgemacht, dass öffentliche Bauten in einem architektonischen Heimatstil zu errichten seien. Das ist überhaupt nicht klar, was das bedeuten soll. Da steht aber auch, dass Einwanderer sich deutschen Lebensverhältnissen einzuordnen haben, ohne zu sagen, was das überhaupt heißt, deutsche Lebensverhältnisse. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die AfD diese deutsche Identität, die es zu schützen gilt, das ist, schreibt sie oft in ihrem Wahlprogramm, dass sie das so nach vorne stellt, ohne genau zu wissen oder ohne genau zu sagen, was das heißt. Das bleibt alles im Ungefähren. Und Holm, der hat jetzt hier bei einer Veranstaltung am Wochenende, da gab es den sogenannten Tag der deutschen Jugend des Parteinachwuchses Generation Deutschland. Da hat er gesagt, Deutschland verändere sich zur Unkenntlichkeit. Und dagegen müsse die AfD aktiv zu Felde ziehen. Aktiv zu Felde ziehen, das kann vieles bedeuten. Auch da ist die AfD und auch da ist Holm ziemlich unklar.
Unterscheidet sich also auch nicht großartig vom Wahlprogramm in Sachsen-Anhalt, wo man ja auch so Perlen dabei hat. Das klingt auch wieder gar nicht so schlimm, aber wenn man mal länger darüber nachdenkt, was das eigentlich heißt, wenn man neben der Straße der Gotik auch eine Straße des Reiches einführen will, beispielsweise, das sind ja Anklänge, die sind relativ eindeutig. Bei euch ist auch mit dem Paket Ausstieg aus dem Rundfunkstaatsvertrag, richtig? Also natürlich gegen den vermeintlich linksversifften Rundfunk ein Zeichen zu setzen.
Ja, auf jeden Fall. Das steht ja auch im Mittelpunkt. Das hat Holm angekündigt. Das sei seine erste Amtshandlung, den Rundfunkstaatsvertrag zu kündigen, sagte er mehrfach in Wahlkampfveranstaltungen. Kriegt er auch immer wieder Beifall, auch lauten Beifall. Aber er weiß auch, dass das so ohne weiteres nicht möglich ist. Und der Eindruck, dass dann der öffentlich-rechtliche Rundfunk quasi per Federstrich abgeschafft wird, den lässt er da so stehen. Aber wie gesagt, so einfach ist das nicht.
Lass uns die beiden Spitzenkandidaten der AfD vielleicht nochmal einen Blick darauf werfen. Ulrich Siegmund in Sachsen-Anhalt hat als Duftverkäufer angefangen und wollte den Berliner Verkehrsbetrieben die Beduftung von Bahnhöfen verkaufen, damit die Leute entspannter am Gleis stehen. Vorbild war New York. Live-Erik Holm war früher Radiomoderator. Was sagt Holm, warum er gegangen ist aus dem Rundfunk? Lief es nicht mehr, lief seine Sendung nicht mehr und er suchte eine neue Betätigung? Oder was ist seine Erklärung?
Also da gibt es unterschiedliche Versionen. Es gibt auch die Version, dass Holm einfach da keine Zukunft mehr hatte beim Radio und dass er dann gegangen ist oder gehen musste und dass er dann halt versuchte, wirtschaftlich irgendwie anders Fuß zu fassen. Er gehörte hier zu den Gründungsmitgliedern der AfD 2013 schon, ist dann auch relativ schnell in parteinahe Strukturen gekommen, war ja lange Zeit auch Mitarbeiter von Beatrix von Storch, hat da sein Geld verdient und ist dann 2016 bei dem ersten Einzug der AfD hier in den Landtag in Mecklenburg-Vorpommern schnell nach vorne gekommen, ist dann aber auch schnell wieder gewechselt und zwar 2017 schon in den Bundestag, wo er seitdem ja sitzt. Und das ist nachher auch die spannende Frage hier, diese unklare Rollenverteilung der AfD hier in Mecklenburg-Vorpommern. Holm ist ja Ministerpräsidentenkandidat. Tritt aber allerdings nur in einem Wahlkreis hier an, in Schwerin. Im übrigen Land ist er nicht wählbar. Er steht nicht auf der Landesliste. Er steht also auch nicht auf den Stimmzetteln. Spitzenkandidat hier, formal Nummer 1, ist Enrico Schuld. Die beiden, die fahren da irgendwie so eine doppelgleisige Strategie. Und es ist nicht genau klar, was Holm macht, wenn es nach dem 20. September hier mit einer AfD-Regierung nicht klappen sollte. Aller Wahrscheinlichkeit nach geht er dann einfach wieder zurück nach Berlin und wird da weiter Bundestagsabgeordneter sein und dort da sein Geld verdienen.
Also im Grunde genommen das Modell, was wir schon als Baden-Württemberg kannten, wo der dortige Spitzenkandidat ja auch gar nicht für den Landtag kandidiert hat, um sein warmes Bundestagsmandat nicht zu verlieren. Ist insofern halt immer interessant, wenn das Leute machen, die den sogenannten Altparteien immer so genau das Gleiche vorwerfen. Es gibt aber noch einen entscheidenden Unterschied zwischen Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern auch. In Sachsen-Anhalt steht die AfD bei 41% und damit knapp vor der absoluten Mehrheit der Mandate. Hängt ein bisschen davon ab, welche kleinen Parteien reinkommen, aber sie hat durchaus eine realistische Chance, nach dem 6. September zu regieren. Bei euch steht sie bei 36% und es gibt nicht wenige, die sagen, realistischerweise hat die AfD keine Chance, die Wahl zu gewinnen. Warum, Stefan?
Also da gibt es mehrere Gründe. Einen habe ich schon gerade angesprochen, diese unklare Rollenverteilung bei der AfD. Ich glaube, das wird für die AfD, was die Außendarstellung angeht, immer mehr zum Problem. Wer ist da jetzt eigentlich Chef im Ring? Ist es Holm? Ist es Schuld? Wer macht das? Ganz klar, Holm steht formal vorne, aber wie gesagt, es gibt da halt auch noch den Spitzenkandidaten, der da auch ein Wörtchen mitzureden hat. Dann ist es vielleicht auch die manchmal rabulistische, sage ich mal, Außenerscheinung. Ich habe es vorhin schon angesprochen, diese ja offen rechtsextreme Rhetorik von einigen Protagonisten, die schreckt dann vielleicht doch einige ab. Und man muss auch sagen, das finde ich hier spannend bei der AfD, das wird bei euch in Sachsen-Anhalt sicherlich nicht ganz anders sein. Die AfD hier im Land ist ein reiner Männerverein, das muss man sagen. Also da stehen eigentlich nur Männer vorne auf der Bühne. Im Landesvorstand ist eine Frau, das ist die Schriftführerin, heißt es. Unter den ersten 10 Listenbewerberinnen ist ebenfalls eine Frau. Ansonsten spielen Frauen fast überhaupt keine Rolle. Die AfD macht Frauen auch wenig programmatische Angebote, lässt dieses Thema Gleichstellung komplett hinten liegen. Ich denke, das könnte ein Problem sein. Und natürlich, wenn man auf das Wahlergebnis der oder auf das Umfrageergebnis der AfD guckt, diese 35-36%, da muss man natürlich auch immer im Blick haben, die relativ starke SPD. Anders als bei euch in Sachsen-Anhalt ist die SPD ja hier noch relativ stark, also der Gegenpol zur AfD. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass bei 35-36%, das ist das Absolute, was die AfD hier rausholen kann. Das war auch schon das Ergebnis bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr, 35%. Mehr scheint offenbar für die AfD nicht drin zu sein.
Jetzt ist ja genau das der Unterschied zwischen dem Nordosten und dem Südosten quasi des Ostens, wenn man so will. Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, du sprichst es an, die beiden roten Länder. Die SPD in Mecklenburg-Vorpommern hat ja eben eine ganz andere Geschichte als die Sozialdemokratie in Sachsen oder Thüringen, wo es noch nie einen SPD-Ministerpräsidenten nach der Wende gegeben hat. Die SPD inzwischen zwischen 6-7% vor sich hingeistert. Seit 1994 sitzt die SPD in Schwerin in der Landesregierung. Seit 1998 führt sie das Kabinett mal mit der CDU, mal mit der PDS-Linkspartei als Koalitionspartner. Stefan, wie ist es den Sozialdemokraten gelungen, unter Harald Ringsdorf, Erwin Sellering und Manuela Schwesig so lange im Sattel zu sitzen und sich offenbar eine belastbare Basis zu schaffen?
Ja, das ist in der Tat ein Phänomen, mehr als ein Vierteljahrhundert SPD-Regierung, also an der Spitze in der Staatskanzlei, davor ja schon die Regierungsbeteiligung mit CDU-Mehrheit. Das liegt natürlich, du hast es gesagt, an den Personen, also Sellering oder Ringsdorf-Sellering und Schwesig, um in der Reihenfolge zu bleiben. Das sind durchsetzungsstarke Persönlichkeiten, die auch immer wieder die Ostkarte gespielt haben. Auch Sellering, der ja eigentlich aus dem Westen kommt, aber der sich sehr schnell dafür ausgesprochen hat, die Lebensleistungen der Ostdeutschen anzuerkennen. Da hat er ja sehr schnell Punkte gemacht. Man muss aber auch sagen, dass die SPD, ich will mal so formulieren, ideologisch flexibel ist. Das lässt sich auch ablesen an der Wahl ihrer Koalitionspartner. Also sie kann sowohl mit der CDU koalieren als auch mit der PDS war es damals, 98, jetzt die Linke koalieren, da ist sie ja jetzt in der Regierung. Da ist sie auch flexibel, sie ist auch bereit, sich von Positionen zu lösen. Also wenn wir auf den Wahlkampf vor 5 Jahren zum Beispiel blicken, da war der Klimawandel, das Problem Klimawandel noch ein großes Thema. Das ist komplett nach hinten geschoben worden. Das spielt jetzt kaum noch eine Rolle. Und dann muss man auch sagen, die SPD versteht es, das zu machen, was der Wähler erwartet, nämlich nicht als eine Partei im Streit aufzutreten. Die SPD hier im Land ist äußerst harmonisch. Die SPD erkennt, dass es nur mit Einigkeit Erfolg gibt. Und da werden dann auch mal Probleme, die es innerparteilich gibt, zugedeckt. Die werden nicht offen diskutiert. Ein Beispiel, der Vize-Landesvorsitzende hier, Stefan Sternberg, ist das, Landrat, einer von 2 Landräten mit SPD-Parteibuch hier. Der ist verstrickt in einige Affären. Da geht es um Dienstwagen, da geht es um hohe Hotelkosten, da geht es um die Anschaffung von Lampen im privaten Lampen über dienstliche Zusammenhänge. Ein bisschen dubios die ganze Sache. In der SPD wird da intern der Kopf geschüttelt, da wird die Nase gerümpft, aber offen sagt das keiner. Da hält man dann zusammen. Das ist so ein bisschen der Modus, in dem die SPD hier läuft. Ja, dass da die Einigkeit nach vorne gestellt wird. Der Erfolg gibt der SPD recht. Allerdings, wenn dieser Erfolg ausbleiben sollte, auch mit Manuela Schwesig, dann, klar, das lehrt die Erfahrung, dann könnte es auch in dieser Partei etwas schwierig werden.
Ist die SPD denn auch in der Fläche in Mecklenburg-Vorpommern angekommen oder reden wir vor allen Dingen über das Land?
Also man muss sagen, kommunalpolitisch spielt sie immer weniger eine Rolle. Da hat sie tatsächlich Boden an die AfD verloren. Die ist ja seit der Kommunalwahl 2024 hier stärkste Kraft, auch in Kommunalparlamenten. Also die AfD ist stärker als die SPD in Schwerin, auch in Rostock, auch in den großen Städten. Aber das gilt auch für die Landkreise. Da ist die SPD wirklich reduziert worden, auch was die Zahl der Bürgermeister angeht. Sie hat jetzt in ihrer Hochburg Wismar wieder den Bürgermeister stellen können. Da ist Frank Junge gewählt worden. Aber in anderen Kommunen, zum Beispiel in Schwerin auch, in der Landeshauptstadt, da hat sie verloren. Da musste sie das Amt an die CDU abgeben. Sie hat etwas Probleme tatsächlich. Es ist ein kleiner Landesverband mit unter 3000 Mitgliedern, da überall in der Fläche wirksam zu sein.
Jetzt wird der mitteldeutsche Hörer, der sich das hier anhört, sagen, Moment mal, ihr habt also überhaupt über was anderes, was wir hier kennen, überhaupt noch gar nicht gesprochen. Das trägt die Buchstaben CDU.
Tja.
Ist das ist ja im Grunde genommen genau der Unterschied. Im Nordosten dominiert die SPD, hier bei uns die CDU. Und es gibt wieder so ein Phänomen, was wir auch schon in Brandenburg gesehen haben. Ist die SPD stark, kommt die CDU unter die Räder. Bei uns ist es genau umgekehrt. Ist die CDU stark, kommt die SPD unter die Räder. Was lernen wir da über die Entwicklung im Osten? Es ist nur Platz für eine der beiden früheren Volksparteien, SPD oder CDU, und die jeweils andere muss eben zurückstecken, weil sie im Kampf große Partei gegen AfD zerrieben wird?
Ja, das hat sicherlich auch was mit der Ausgangsposition zu tun. Also die Regierungspartei, die hat es sicherlich immer einfacher, deren Lage ist immer besser, also hier eben die SPD. Das hat aber auch was mit diesem zugespitzten Wahlkampf zu tun hier im Land, ähnlich wie in Sachsen-Anhalt. Die CDU, die wird hier eben zerrieben zwischen den beiden Polen, AfD und SPD. Da hat die CDU kaum Chance, mit ihren Themen irgendwie sich nach vorne zu bringen, da Aufmerksamkeit zu erzielen. Das Problem der CDU ist, ich formuliere es jetzt ein bisschen scharf, aber das ist auch die ideologische Nähe teilweise zur AfD, zu den Themen, also bei Sicherheit, bei Wirtschaft oder auch teilweise bei Bildung, da ist die AfD immer schon da und die CDU ist da in der Defensive, kann da ihre eigenen Punkte nicht machen, gerade in der Sicherheitspolitik nicht. Und das fällt der CDU hier zunehmend auf die Füße, dass sie da einfach gar nicht mehr vorkommt. Gilt allerdings auch für die anderen Parteien, also für Linke, für Grüne. Es ist der Zweikampf AfD, SPD, den beide Parteien auch wollen. Also Schwesig freut sich darüber, Holm freut sich darüber, die AfD freut sich darüber und die anderen purzeln so ein bisschen hinten runter.
Dann haben wir ja noch einen Bund, namentlich einen Bundeskanzler, der auch nicht unbedingt für Rückenwind für die CDU sorgt. Welche Rolle spielt Friedrich Merz? Welche Rolle spielt die Bundesregierung?
Da muss ich sagen, das ist echt etwas schwer messbar. Also die Umfragen geben uns da keine Auskunft, welche Rolle der Bund da spielt, was Friedrich Merz da macht. Aber wenn man mit CDU-Anhängern spricht, auch mit CDU-Politikern, dann hört man immer wieder, ja, aus dem Bund kriegen wir eben keinen Rückenwind. Das ist ganz klar. Also die Reformerfolge, auf die man gesetzt hat, die bleiben aus. Eher im Gegenteil, da gibt's ja dann auch Krisenszenarien immer wieder, auch innerparteilich, wenn wir jetzt zum Beispiel die ganze Debatte um die Kabinettsumbildung hören. Das ist alles kein Wasser auf die Mühlen der CDU. Philipp Amthor, der ja bundespolitisch so ein bisschen der Brückenkopf der CDU Mecklenburg-Vorpommern ist, auch der hat da wenig Durchschlagskraft, was die Popularität der CDU hier in Mecklenburg-Vorpommern angeht. Man muss allerdings auch sagen, und das finde ich ein interessantes Phänomen, die CDU liegt hier aktuell in den Landtagswahlumfragen bei 9%. Wenn allerdings der Bundestag hier gewählt werden würde, also wenn es Bundestagswahlen gäbe, dann käme die CDU hier auf 15%. Also das ist deutlich mehr und das zeigt auch, es ist kein bundespolitisches Phänomen, dass die CDU hier so abschmiert, sondern das hat möglicherweise auch echt landespolitische oder hausgemachte Gründe.
Mit dem Blick auf Sachsen-Anhalt kann man immerhin sagen, die CDU kann sich sicher sein, wahrscheinlich in den nächsten Landtag wieder einzuziehen, was der SPD in Sachsen-Anhalt ja nicht unbedingt bislang glasklar voraussteht, sondern sie da sehr kämpfen muss. Also Stefan, lass uns mal den Sack zumachen. Also wir haben eine dominierende Amtsinhaberin, die als Landesmutter reüssieren kann mit Manuela Schwesig und deshalb die SPD nach vorne zieht. Darunter leidet in gewisser Weise die AfD, weil sie sich nicht als klare Alternative positionieren kann oder zumindest nicht den Eindruck erwecken kann, wenn man sie wählt, wählt man auch die nächste Regierung. Ist das der Kern zusammengefasst?
Ja, so kann man es tatsächlich darstellen. Also, dass diese relative Schwäche in Anführungsstrichen der AfD im Vergleich zur AfD in Sachsen-Anhalt, wo es ja tatsächlich diese Option auf eine Regierungsmehrheit gibt, auch sogar auf eine Alleinregierung, die hat diese AfD hier im Land nicht. Und das führt sicherlich auch in den eigenen Reihen zunehmend zu, ich will nicht sagen Frustration, aber doch zu einem starken Nachdenken. Die AfD, die tritt ja hier ziemlich breitbeinig auf. Da ist ja auch das Ziel 45% schon mal ausgegeben worden. Davon ist die AfD weit entfernt. Und man darf schon gespannt sein darauf, wenn es am Ende nicht für eine Alleinregierung oder eine Regierungsbeteiligung reicht, was dann mit der AfD hier im Land passiert.
Dann sind wir jetzt genau an der Stelle, die wir beide als Beobachter total lieben, nämlich die Glaskugel. Wenn wir dann gefragt werden, wie sieht das Ganze denn aus? Stefan, wie sieht es denn aus nach dem 20. September? Mit wem regiert Manuela Schwesig oder regiert sie überhaupt?
Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, die SPD kann Wahlkampf. Die SPD hat in den vergangenen Jahren, auch beim Landtagswahlkampf 2021, da lag sie lange hinten, da hat sie nachher massiv aufgeholt, auch durch eine sehr kluge Kampagne, durch geschlossenes Auftreten und ist dann am Ende bei 39,6% gelandet. Man kann es nicht anders sagen, ein Wahnsinnsergebnis. 34 von 36 Wahlkreisen direkt geholt, eine deutliche Mehrheit. Das wird dieses Mal, das darf man sagen, das kann man sagen, das wird dieses Mal nicht passieren. Also diesen Erfolg kann die SPD nicht wiederholen. Ich denke, dass die AfD hier im Land tatsächlich Stand jetzt stärkste Kraft wird, allerdings nicht bei 35% reinkommt, sondern bei 32%, dass sie da noch ein bisschen federn lassen muss, weil die Kampagne vielleicht doch nicht so zieht, dass die SPD noch etwas aufholen kann, vielleicht so um die 30% liegt und danach wird es dann halt ein bisschen undeutlich, was dann passiert. Das hat, was die Regierungsbildung angeht, da gibt es einige Unwägbarkeiten, sagen wir es mal so. Also wenn die Grünen reinkämen, im Moment kippeln sie ja noch um diese 5%-Hürde, wenn die Grünen reinkämen, das BSW, das im Land kaum noch eine Rolle spielt, also kaum wahrnehmbar ist, das BSW draußen bleibt, dann zeichnet sich tatsächlich, du hattest es zu Anfang schon gesagt, eine rot-rot-grüne Mehrheit ab. Denn die Linken, die sind hier stark, drittplatziert, noch vor der CDU. Allerdings, wir haben noch mehr als 6 Wochen bis zur Wahl. Da kann eben auch noch einiges passieren. Das ist tatsächlich der Blick in die Glaskugel. Und wir wissen nicht, was Sachsen-Anhalt für die Wahl hier in Mecklenburg-Vorpommern bedeutet.
Aber lass mich noch einmal prokeln. Gesetz, die Grünen kommen nicht rein. Dann hätte man einen Landtag, SPD, AfD, CDU, Linkspartei. Was passiert denn dann? Schwarz-Rot toleriert von der Linken oder Rot-Rot toleriert von der CDU?
Das ist tatsächlich, das ist die kritische Frage, die bin ich jetzt gerade, der bin ich jetzt gerade so ein bisschen ausgewichen. Das ist natürlich auch ein Szenario und das stellt hier die Landespolitik vor massive Fragen. Also gerade die CDU, wie hält sie es mit diesem Unvereinbarkeitsbeschluss zur Linkspartei? Denn dann wäre tatsächlich nur eine Mehrheit jenseits der AfD mit einem Zusammengehen von SPD, CDU und Linken möglich. Kaum vorstellbar, dass Rot-Rot nochmal zusammen eine eigene Mehrheit auf die Beine stellt. Das wird heikel, da muss die CDU noch über einige Schatten springen, möglicherweise auch einige Kröten schlucken. Das sieht dann nach Minderheitsregierung aus, denn es wird nicht so sein, dass, glaube ich, tatsächlich, dass es hier eine Koalition zwischen SPD, CDU und Linken gibt. Ich denke, das ist auch bei der CDU-Basis hier einfach nicht darstellbar. Übrigens auch bei der Linken offenbar nicht. Also die Linke hat auch Probleme mit der CDU, obwohl die Linke dort eher kompromissbereiter ist und angesichts einer staatspolitischen Verantwortung das dann nicht ganz ausschließt, eine Koalition mit der CDU.
Ein Tod muss die CDU sterben, mit anderen Worten.
Es wird schwierig. Es wird tatsächlich echt schwierig.
Stefan Luttmann aus der Landespolitikredaktion des NDR in Mecklenburg-Vorpommern. Wer sich über die Wahl in Mecklenburg-Vorpommern aus erster Hand informieren will, also wer dranbleiben will an allem, was da passiert, wer dranbleiben will, wie sich das Blatt, ob es sich wendet, wohin es sich wendet, nachdem Sachsen-Anhalt quasi vorgelegt hat, dem sei euer Podcast wärmstens empfohlen, Stefan. MV im Fokus zu finden, unter anderem in der ARD Sounds App. Und wer noch einen spannenden Schritt deutlich zurück machen will in die Vergangenheit, nämlich vor 89, wer den machen möchte, auch der ist in der ARD Sounds App gut aufgehoben. Da kann ich euch Folgendes empfehlen.
Hey, ich bin Luise und ich habe eine ganz besondere Oma. Weil meine Oma Gunni, die war mal im Gefängnis.
Und dann standen schon die Polizisten da mit ihren Schäferhunden und mit Maschinengewehr.
Nur, das war nicht irgendein Gefängnis, sondern das war eine Haftanstalt für politische Gefangene in der DDR.
Und vor allen Dingen wollten die mich fertig machen, das habe ich schon erkannt, um ihn zu erpressen, dass er aufgibt.
Meine Oma wurde verhaftet, weil sie, wie Millionen andere Menschen, versucht hat, aus der DDR zu fliehen. Ich reise mit meiner Oma in ihre Vergangenheit, an Orte, die sie bis heute geprägt haben.
Das ist reine Zeitgeschichte, was ich erlebt habe.
Es ist eine Geschichte, die mitten hinein in ein Land führt, das es heute nicht mehr gibt. Und das doch zu Deutschland und zur deutschen Geschichte gehört. Die DDR. Oma, lass reden in ARD Sounds. Und überall, wo es Podcasts gibt.
Und unseren Podcast Wahlkreis Ost schon nächste Woche wieder. Und das Ganze dann auch in der ARD Sounds App. Macht's gut und tschüss.
Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.